Willkommen zur Zirkus Hotline, mal wieder. Es ist wieder Sonntag, also es ist Samstagabend, sehr spät nachts. Ich mache diese Folgen hier immer sehr aktuell. Man könnte sagen, das ist by choice. Es ist eigentlich auch irgendwo by choice, weil ich kann die ja aufnehmen, wann ich möchte. Aber irgendwie passiert es immer, dass es dann irgendwie doch Samstagabends ist. Und es ist auch gar nicht schlimm, denn ich mache das eigentlich wirklich sehr, sehr gerne. Es ist immer so ein Moment, wo ich hier in meinem Bett liege und einfach so ein bisschen nachdenke, die letzte Woche Revue passieren lasse und mit euch so teilen kann, was so die Highlights waren. Aber manchmal denke ich mir schon so, ich muss es ja nicht unbedingt Samstagabend machen. Ne? Man könnte es ja auch irgendwie so Freitagnachmittag machen oder so. Das wäre dann ganz entspannt, irgendwie mit einem Kaffee. Aber nein, Lea macht das immer am Samstagabend, spät nachts. Ich bin in Mannheim. Ich sitze in meinem Hotelzimmerchen in Mannheim. Das habt ihr jetzt schon in den letzten Videos wahrscheinlich gesehen. Es ist nicht so ein geiles Zimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein bisschen einfach. Ich habe keinen Kühlschrank. Ich habe auch keine Kaffeemaschine. Ich habe eigentlich nur ein Bett mit auch nur einer Decke. Da muss ich dringend an die Rezeption gehen und nach einer zweiten Decke fragen, weil irgendwie so eine Einzeldecke, das ist schon echt kühl. Dann habe ich einen kleinen Schreibtisch, an dem kann ich arbeiten. Der ist eigentlich ganz nice. Ein Sessel, der steht irgendwie mehr so als Deko da, als also wirklich nutzbarer Sessel. Der ist so extrem viereckig und man sitzt dann halt so drin mit so geradem Rücken, wie so Halskrause. Irgendwie ist der wahrscheinlich mehr so aus ästhetischem Purpose da. Hat seinen Purpose, weil man irgendwie ohne Sessel, hier wäre der Raum noch kühler, aber so richtig Sinn macht er nicht. Und dann habe ich ein kleines Badezimmer mit einer Dusche und ich habe leider auch keinen richtigen Schrank. Das heißt, ich habe ja jetzt auch einige Koffer dabei. Da ist einer so auf so einem Kofferständer und der andere, der steht da und ist auch alles ein bisschen ausgebreitet. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht einen Schrank habe, um das alles reinzutun. Ja, man darf nicht zu sehr hoffen. Es ist mir auch erklärt worden, wieso wir hier nicht so ein crazy Zimmer haben. Beziehungsweise eigentlich ist es anders. Das Hotel hier ist ein Vier-Sterne-Hotel. Und als ich das gegoogelt habe, bevor ich hierher gekommen bin, war ich so, geil, Vier-Sterne-Hotel, wird doch nice sein. Und dann, als ich angekommen bin, war ich so, was ist denn eigentlich das Ranking? Also woran misst man eigentlich 4 Sterne oder 3 Sterne oder 5 Sterne? Da gibt es wahrscheinlich irgendwo eine Tabelle, die ich jetzt raussuchen könnte. Und wahrscheinlich geben dann verschiedene Dinge irgendwie Punkte. Und wie es dieses Hotel auf 4 Sterne geschafft hat, weiß ich wirklich nicht. Denn ich habe lustigerweise mein Technical Rider. Man hat ja immer so einen Rider. Das kennt ihr wahrscheinlich so aus der Musikindustrie, wo man das kennt so von so crazy Rockstars, die halt irgendwie eine bestimmte, also im Prinzip, wenn man Backstage ist, dann möchte man ja, dass sein Green Room, wo man auf die Show wartet, irgendwie cool ist, beziehungsweise halt auch Dinge hat, die man gerne mag. Und es kommt halt aus der Idee, dass man halt immer auf Tour ist und es dann halt schön ist, dass man halt die gleichen Sachen hat. Also sagen wir mal, das fängt an mit irgendwie, man hätte gern Kaffee oder man hätte gern alkoholische Getränke. Dann gibt es einige so Rockstars, Musikstars, die haben dann, ich möchte immer Jack Daniels oder ich möchte immer dieses Getränk. Und dann gibt es natürlich so Spezialisten, die sagen, ich möchte M&Ms, aber ich möchte nur die blauen M&Ms. Also solche Geschichten habe ich auch schon gehört. Ob das dann wirklich existiert oder nicht, weiß ich nicht. Aber anscheinend gibt es da schon einige sehr crazy Requests. Und die schreibt man auf so einen Zettel drauf und es ist dann dein Technical Rider zusammen mit halt vielen anderen Dingen, die man vielleicht möchte backstage, wie Essen oder Garderobe. Und das wird dann sozusagen dann von der Produktion dann immer bereitgestellt. Und natürlich, umso mehr man Star ist, umso mehr kann man sich halt wirklich blaufarbene M&Ms aussuchen. Je weiter unten man ist, wenn man einfach nur so eine Zirkusartistin ist, dann stehen da halt Sachen drauf, wie bei mir steht halt drauf, einen Spiegel mit Licht, dass ich mich schminken kann. Da steht, glaube ich, auch drauf eine Yogamatte, aber so richtig eine Yogamatte habe ich auch noch nie gekriegt. Also da müsste ich wahrscheinlich auch härter durchgreifen. Dann steht bei mir, glaube ich, auch noch Getränke, also Wasser. Eventuell steht da Kaffee, bin ich mir gar nicht so sicher. Und dann kann man natürlich noch so dazu schreiben, was man sonst halt für Anforderungen hat für den Transport. Also zum Beispiel könnte man dann halt irgendwie sagen, wie Transport immer Business oder First Class. Ist bei mir natürlich nicht der Fall. Ich fliege ganz normal Economy. Und man kann natürlich auch dann sagen, Hotelzimmer, ist es vom Veranstalter gezahlt oder zahlt man das selber? Gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Und da stand bei mir bisher immer 3-Sterne-Hotel, bis ich jetzt letztens so eine Erfahrung hatte in einem 3-Sterne-Hotel, wo ich echt dachte, okay, das ist doch sehr simpel, also vielleicht schon ein bisschen zu simpel. Das war eigentlich auch schon vom Gefühl her, es fühlte sich eigentlich mehr an wie eine Jugendherberge. Und nichts gegen Jugendherbergen. Ich kann auch sehr gerne in der Jugendherberge schlafen und auch in einem einfachen Hotel. Es ist einfach nur so, dass wenn man für die Arbeit irgendwo ist, dann möchte man halt auch gut schlafen, vor allem wenn man körperlich performt. Und da war es halt wirklich so, dass es war in Berlin und da waren auch so Schulklassen da und die waren übelst laut und man merkte halt wirklich, okay, das ist ein Hotel, das kostet nicht sehr viel Geld. Und es kommt dann halt auch immer mit so einer Komfortqualität, die vielleicht nicht ganz ausreichend ist. Deswegen habe ich jetzt gerade meinen Technical Rider erhöht auf 4 Sterne. Was ich schon irgendwo sagen muss, es fühlt sich ein bisschen Princess Treatment-y an. Ist es wahrscheinlich auch. Aber jetzt fällt mir gerade auf, dass 4 Sterne halt auch doch sehr, sagen wir mal, simpel sein kann, so wie in diesem Fall. Und auch hier ist natürlich, das Hotel ist wunderbar, das Restaurant unten, also der Frühstückbereich ist auch lecker und es ist alles gut und es ist sauber, es ist alles in Ordnung. Das Problem ist ja, dass ich nicht hier einfach nur eine Nacht schlafe, sondern dass ich hier wirklich einen Monat lang wohne. Und wenn man halt wohnt ohne Kühlschrank, macht es das Leben halt echt ein bisschen komplizierter, weil man halt auch nicht richtig kochen kann. Also man kann gar nicht kochen. Man muss auch immer ein bisschen überlegen, wo man Essen holt und so. Das ist dann ein bisschen tricky. Und deswegen glaube ich, darf ich da ein bisschen complainen, weil ich jetzt auch nicht vom Typ her jemand bin, der sich da so stark aufräumt, so stark aufregt. Aber das hat euch ein kleines Picture gemalt, wo ich jetzt gerade bin. Also ich sitze jetzt gerade in meinem Bett. Es ist auch ein bisschen kalt. Vielleicht muss ich die auch mal unten fragen, dass sie mir eine bessere Heizung hier irgendwie einstellen. Es ist einfach nicht ganz so bequem. Es ist nicht so cozy. Und so cozy ist schon nice, so in der Weihnachtszeit, Adventszeit, ist man ein bisschen cozy warm. Ich habe hier auch keine Deko. Einige Leute haben mir gesagt, ich sollte mir Weihnachtsdeko hier hinhängen. Mal gucken, ob ich Weihnachtsdeko finde. Ich bin nicht so ein Weihnachtsdeko-Mensch. Dafür habe ich aber einen ganz tollen, selbstgebastelten Adventskalender von meiner Mom, den sie mir geschenkt hat. Das ist sehr, sehr schön. Der hängt hier vor mir, sondern der ist so aufgehängt. Und das ist natürlich eine schöne Weihnachtsdeko, die ich sehr gerne mag. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin jetzt 4 Wochen hier. Ist nicht ganz 4 Wochen. Ich bin bis zum 4. Januar hier. Und ich performe hier im Mannheimer Weihnachtszirkus. Hey, endlich sind wir soweit. Ich habe das Gefühl, in jeder Episode habe ich erzählt von dem Mannheimer Weihnachtszirkus, wo man mich ja sehen kann und so weiter und so fort. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Wir sind im Mannheimer Weihnachtszirkus und die Show geht los ab dem 17. Dezember, also in genau 4 Tagen. Zusammen mit Francis performen wir hier unsere Nummer auf eine Musik, die wir schon seit langer Zeit nicht mehr benutzt haben, die ich sehr, sehr gerne mag. Und wir hatten unsere ersten Proben heute. Davon erzähle ich gleich nochmal mehr, weil so richtig viel Proben konnten wir nicht. Und wir haben auf jeden Fall das Zelt schon jetzt gesehen und es sieht sehr cool aus. Es sieht sehr cool aus, das Zelt ist mega schön, das Vorzelt wird, glaube ich, richtig schön dekoriert sein. Es ist immer so schön, wenn man so die letzten Tage, bevor es losgeht, dann da so rumläuft und dann halt sieht, wie das alles so nach und nach aufgebaut wird. Da sind ja auch viele Techniker und viele Hände, die da helfen. Eine Sache, in die ich mich direkt verliebt habe, ist das Truss. Und das ist jetzt natürlich sehr zirkusnerdig und ich glaube, das ist eine Sache, auf die die Leute nicht so richtig achten. Deswegen wollte ich das erzählen. Das Truss ist im Prinzip normalerweise ein rundförmiger Metallkreis, der oben unter der Kuppel sitzt, wo alles festgemacht ist. Also alle Lichter, die Punkte, wo man dann seine Akrobatik dran macht und im Prinzip auch die Konstruktion vom Zelt irgendwo, die muss ja, also es muss ja alles irgendwo aufgebaut sein. Irgendwo hängt alles dran. Und dieses Truss, das schwebt so in der Luft, das hängt dann an der Zeltkonstruktion, aber von dem hängen dann alle Punkte, die man braucht auf der Bühne. Ich hoffe, das ist klar erklärt. Also im Prinzip ein großer Metallring, der oben hängt, da hängen auch die ganzen Lichter dran. Und es sieht halt sehr aus wie Technik, die man nicht so richtig verstecken kann. In Theatern gibt es solche Balken normalerweise auch, aber die sind dann immer überhalb von der Bühne, sodass man die nicht sehen kann. Also man möchte die eigentlich so gut es geht verstecken, sodass man halt wirklich nur die Artisten sieht, die dann irgendwo hochgezogen werden. Im Zirkus kann man das nicht so richtig verstecken, weil es halt ein Zirkuszelt ist und dann ist es halt sichtbar. Genauso wie alle Lichter und so weiter, das ist alles immer sichtbar und das führt so ein bisschen zu so einem, es kann so ein bisschen messy Charakter haben, also einfach so ein bisschen unsauber wirken, wenn einfach viele Sachen rumhängen und vielleicht nicht so gut verbunden sind und so, das sieht halt immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen oldschool, nicht ganz so, einfach nicht ganz so sauber aus, sagen wir mal so. Und die erste Sache, die mir aufgefallen ist, als ich hier reingelaufen bin in das Zelt, war, dass die Truss hier, das ist nicht einfach nur ein Kreis, sondern das ist so ein richtig schönes, verschnörkeltes, fast schon so Kunstobjekt, was einfach richtig schön aussieht und einen ganz anderen Vibe gibt. Also man ist trotzdem noch in einem Zirkuszelt, natürlich sieht das alles immer noch sehr Zirkus aus, aber es hat so einen edlen Touch. Und mir ist es sofort aufgefallen, obwohl es jetzt nicht eine Sache ist, auf die ich so sehr achte. Und mich interessiert jetzt sehr stark, was denn das Publikum davon hält, beziehungsweise ob das Publikum, also ob ihr, die dann kommt, ob ihr sowas merkt, also jetzt werdet ihr das merken, weil ich euch davon erzählt habe, aber ob das was ist, auf was ihr achtet, weil ich nämlich das Gefühl habe, das ist eins von diesen Details, das sieht man eigentlich nicht, aber man spürt irgendwie so im Gesamtkunstwerk, fühlt es sich einfach besser an oder schicker an oder es ist wie so ein Branding, den man so nicht so richtig mitbekommt, der einfach so einem mitgegeben wird, wo man am Ende, wenn man rauskommt aus der Show, gar nicht sagen kann, deswegen hat mir die Show gefallen, sondern es sind so eine Komponente aus ganz vielen verschiedenen kleinen Sachen, die zusammenkommen. Und das war für mich so direkt so ein Zeichen, yes, ich arbeite mit der richtigen Show zusammen, weil ich habe ja immer wieder das gleiche Problem, was ich euch ja schon erzählt habe. Also ein richtiges Problem ist es nicht, aber ich als Artistin werde gebucht mit meiner Zirkusnummer. Ich kann meine Zirkusnummer, die choreografiere ich selber, die Kostüme sind meine, die Musik ist meine, da kann ich im Prinzip bestimmen, wie das aussehen soll. Aber wie die Show am Ende ist, ob das eine gute Show ist oder eine schlechte Show ist, wie die anderen Nummern sind, wer alles sonst noch performt, das kann ich nicht mit beeinflussen. Und das ist immer so ein bisschen so ein Risiko, wo man dann hingeht, also mit wem man zusammenarbeitet, weil man am Ende halt nicht weiß, wie gut in Anführungszeichen die Show ist. Das heißt, man muss darauf vertrauen, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die man vielleicht schon kennt, die man vielleicht schon von anderen Produktionen kennt und dass die eine gute Show machen werden. Manchmal hat man die Chance, dass man die Show vom Vorjahr oder so sieht, aber habe ich in diesem Fall nicht. Also Mannheimer Weihnachtszirkus, die Episode, das ist dieses Mal die dritte Auflage, also es ist das dritte Mal, dass sie diesen Zirkus machen, diesen Weihnachtszirkus. Aber einer der Produzenten ist das Palazzo Mannheim. Das Palazzo Mannheim kennt ihr vielleicht, es gibt schon sehr viel länger, also schon seit einigen Jahrzehnten. Das ist eine Dinner-Show, eine Dinner-Variety-Show und die ist richtig gut, die ist richtig etabliert, die spielt den ganzen Winter über und die gibt es halt schon seit langer Zeit und die hat auch ein bestimmtes Standing für Qualität. Das heißt, die werben auch mit dem Namen, also der Weihnachtszirkus Mannheim heißt auch Palazzo Weihnachtszirkus Mannheim. Das heißt, natürlich ist ja klar, dass eine bestimmte Qualität da sein muss, wenn schon der Name von einer anderen Show benutzt wird. Weil wenn die Qualität nicht da wäre, wäre es natürlich sehr schlecht fürs Palazzo. Und weil die mit Produzenten sind, achten die natürlich darauf, dass es alles stimmt. Außerdem kenne ich auch den Stefan, der die Show macht und auch andere Produzenten, die mit dabei sind. Das heißt, ich wusste schon, dass es eine gute Show wird, beziehungsweise ich wusste, dass Qualität und die Nummern und so, dass es alles gut sein wird. Aber wie gut oder was für Details, das weiß ich dann immer erst, wenn ich vor Ort bin und wer die anderen Nummern sind und so. Und man merkt dann natürlich recht schnell, okay, ja, alles richtig, alles gut, toll. Auch so, wer sind die Lichtdesigner, wer sind die Techniker, wer arbeitet da alles mit? Das ist ja auch ein großes Team an Menschen, die da zusammenarbeiten. Und man merkt dann wirklich sehr schnell, dass es eine gute Produktion ist. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin auch sehr privilegiert, da wo ich jetzt gerade bin als Artistin, kann ich mir auch so ein bisschen aussuchen, wo ich hingehe. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich will dahin und dann kriege ich sofort einen Job, aber ich bin in so einem Kreis von Shows unterwegs, wo am Ende halt doch immer wieder die gleichen Artisten gebucht werden und man halt so ein bisschen weiß, okay, diese Weihnachtszirkusse sind besser, diese sind nicht ganz so gut und dass ich dann halt direkt auf die zugehe oder dass die auf mich zugehen, wo man halt direkt merkt, das ist so ein Match. Und das hier ist ein guter Match, würde ich sagen. Trotzdem gibt es aber auch bei so guten Matches immer wieder technische Probleme. Beziehungsweise man muss ja wirklich bei so einer Zirkusshow ein ganzes Zelt aufbauen, eine ganze Bühne aufbauen, so aus dem Nichts. Es ist einfach auf einem Nichtsplatz, wird einfach alles aufgebaut innerhalb von einigen wenigen Tagen, inklusive dann auch Toiletten und Gastro und was man alles braucht. Und dann wird ja alles wieder abgebaut. Und eine Sache, die bei uns ganz, ganz wichtig ist, bei unserer Nummer, ist, dass der Boden gerade ist. Weil wenn der Boden irgendwie abfällig ist, dann rollen wir halt in die Richtung, wo es abfällt. Und je nachdem, wie groß die Bühne ist, sind wir halt nicht mehr in der Mitte. Und es führt halt dazu, dass es teilweise einfach nur unangenehmer ist, weil wir halt nicht so gut korrigieren können. Manchmal ist es aber auch so, dass es einfach dann gar nicht geht. Ist selten, aber das kann schon passieren, dass wenn beim Aufbau irgendwie was schiefgegangen ist oder wenn sehr viel geregnet hat und dann sich alles verschoben hat oder so, kann schon passieren, dass sich die ganze Bühne irgendwie in eine Richtung neigt und wir dann unsere Nummer nicht mehr gut performen können. Und in diesem Fall hatten wir heute unsere Proben, unsere allerersten Proben, um zu checken, ob der Boden in Ordnung ist. Und dabei ist halt aufgefallen, dass der Boden extrem in eine Richtung neigt. Es sei so stark, dass wir auch gar nicht mehr richtig dagegen steuern können. Das heißt, die müssen jetzt heute Nacht nochmal den ganzen Boden abbauen und wieder aufbauen. Und das sind so Sachen, wo ich manchmal so denke, so wie wollen die das schaffen, innerhalb von einem Tag das alles abbauen und wieder aufbauen. Aber da fällt einem auf, wie viele Leute dann auch Backstage und dahinter überall mitarbeiten, wie viele Stagehands, wie viele Leute einfach da sind. Und die, für die sind solche Projekte halt auch echt krass, weil die arbeiten hier halt den ganzen Aufbau, das ganze Zelt aufbauen, alle möglichen Sachen auf. Und es ist meistens sehr schnelles Turnaround. Also die haben gar nicht so viele Möglichkeiten zu sagen, ich brauche hier Pause oder der Plan ist so oder so, sondern der Plan ist halt getaktet und jedes Mal, wenn irgendwie ein Problem da ist, so wie halt jetzt, müssen sie halt Nachtschichten einlegen. Und ich fühle mich schon so ein bisschen schlecht, weil wir hatten unsere Proben und wir haben gesagt, ja, so ein bisschen korrigieren können wir, aber es ist im Moment zu stark. Und da ist jetzt ein Team, was jetzt gerade aktuell, während ich hier sitze, den Boden einmal abbaut und dann wieder aufbaut und dann haben wir unsere Proben morgen wieder. Und zeitlich ist es gar kein Problem für uns. Es sind ja noch 4 Tage bis zur Premiere und unsere Nummer haben wir schon so oft gespielt. Das ist gar kein Problem, aber wir hoffen natürlich, dass es morgen nicht nur besser ist, sondern auch gut ist. Aber weil ich weiß, dass die Ansprüche hier von der Direktion sehr hoch sind, wird das alles wieder perfekt gemacht werden. Und da fällt einem halt auch immer auf, so je nachdem, mit wem man redet, also wir reden natürlich hier mit den Chefs und dann geht man halt auf die zu und sagt, hey, also das geht nicht. Und dann sucht man halt eine Lösung, aber die Lösungen sind dann natürlich nicht wir oder die Chefs, sondern die Lösungen sind halt wirklich die Leute, die das Ganze aufbauen. Das heißt, dann werden Anrufe getätigt, dann wird entschieden, was man macht und am Ende muss halt irgendjemand eine Nachtschicht einlegen. Und ja, bei solchen Situationen merkt man halt einfach auch, was ein großes Konstrukt das am Ende dann doch ist. Also ja, in Anführungszeichen ist es ein kleinerer Weihnachtszirkus, aber hier arbeiten halt schon auch sehr, 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 sehr viele Leute dran und man kriegt es immer wieder gar nicht so richtig mit. Also auch wenn die Shows dann laufen, dann sind auch nicht mehr so viele Leute da, es sind halt nur die Techniker da, die so Equipment rein- oder rausfahren, aber es sind immer noch doch sehr viele Leute, die im Hintergrund arbeiten, die man einfach nicht so richtig sieht, weil ja auch so ein Zelt, das muss beheizt werden, das muss sauber gemacht werden, es müssen die Toiletten gereinigt werden. In diesem Fall gibt es keine Tiere. Das sage ich nochmal dazu, weil ich das manchmal gefragt werde. Keine Tiere in diesem Zirkus. Das heißt, es gibt wenigstens nicht sich irgendwie um die Tiere kümmern und dann den Boden umbauen und so. Diese Sachen gibt es hier nicht. Das ist ja auch nochmal ein großes Thema, was viel Zeit frisst. Aber es wird mir immer wieder bewusst, gerade in so Probenphasen und obwohl ich das schon so lange mache, dass es schon echt große Produktionen sind mit vielen Leuten dahinter und es auch logistisch sehr gut geplant sein muss, sodass man halt, wenn sowas passiert, wie jetzt, dass man den Boden nochmal machen muss, dass dann halt die Zeit da ist und dass man es irgendwie schaffen kann. Und no business like show business, kennen wir ja alle. Es ist immer so, dass irgendwie noch irgendwas passiert, irgendwas schief geht. Teilweise ist man ja auch einfach nur vom Wetter. Also man ist halt im Prinzip fast draußen, also man hat halt das Zelt, aber das ist halt direkt draußen. Das heißt, Wind und Wetter spielen natürlich auch eine große Rolle, die halt Dinge verändern können. Und ich wurde auch nochmal gefragt, ob es irgendwie kalt ist im Zelt. Es wird geheizt werden, also es kann immer so ein bisschen ziehen im Zirkus, aber es wird warm und kuschelig sein, es wird Popcorn geben, die Vibes werden sehr angenehm sein. Ist auch jetzt schon sehr gut beheizt, während wir proben, also ich hatte ja auch schon Erfahrungen, wo Zirkusse während den Proben dann nicht so richtig geheizt sind, weil es halt auch teuer ist und so. Aber in diesem Fall ist das gar kein Problem. Es ist kuschelig warm. Wir proben auch nur das Nötigste. Also es ist schon sehr entspannt und die Vibes sind richtig gut. Von dem her bin ich mal gespannt, aber ich bin mir sehr sicher, dass morgen der Boden gut sein wird und wir dann unsere Proben machen. Und dass dann alles so läuft wie geplant. Letzte Woche habe ich ein paar Fragen beantwortet und ich habe nicht alle geschafft. Und die sind so gut, die Fragen. Ich liebe das so sehr, wenn ihr mir Fragen stellt. Stellt mir bitte mehr Fragen. Also, wenn ihr Fragen habt natürlich, aber stellt mir super gerne diese Voice-Fragen. Ich finde, es macht den Podcast immer super interaktiv und spannend, weil man halt noch so andere Stimmen hört. Ich höre mal so ein bisschen eure Stimmen. Manchmal erzählt ihr auch noch so ein bisschen was dazu. Und es gibt mir immer interessante Themen oder nochmal andere Blickwinkel auf das, was ich mache, weil was ich mache, ist ja für mich sehr, sehr normal. Das heißt, ich erzähle so ein bisschen die Sachen, die mich an meinem Job am meisten faszinieren und die Dinge, die ich denke, die andere Leute auch interessant finden. Aber es ist ja sehr gefärbt durch meine Meinung beziehungsweise durch meine Vision, weil ich ja auch nicht die Dinge sehe, die ihr unbedingt seht, weil für mich viele Sachen einfach so normal sind. Und da gab es jetzt zum Beispiel diese interessante Frage vom Philipp.
Hallo Lea, wie ist das eigentlich bei so einer Company wie dem Cirque du Soleil, der ja gut organisiert ist und sich versucht, gut um seine Leute zu kümmern, bevor man in ein neues Land einreist, egal ob jetzt bei einem Special Event oder einer Touring Show, bekommt man da vorher als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ein Handout, wo Sachen draufstehen wie bitte lasst dies, seid dabei besonders vorsichtig oder seid, denkt an dies oder jenes, zum Beispiel warme Kleidung. Jetzt in Indien war es ja nachts besonders kalt. Das sind natürlich alles Sachen, die man vielleicht auch vorher recherchieren kann. Aber als ihr als Artisten, die auf dem Niveau spielt, habt ja immer auch relativ viel zu tun. Kriegt ihr vorher so ein Handout, wo die wichtigsten Dinge, die ihr für vor Ort wissen müsst, drinne stehen?
Diese Frage finde ich super interessant, weil ja, es gibt etwas, das nennt sich Tourbook. Und Tourbooks gibt es aber nur bei sehr großen Companies, wo man fest angestellt ist. Ich habe bisher Tourbooks nur in 2 Companies erlebt. Einmal beim Cirque du Soleil, wie du schon richtig erkannt hast, und einmal bei einem kleineren Zirkus, der hieß Cirque Loise, beziehungsweise der hieß nicht Cirque Loise, der heißt immer noch Cirque Loise, aber ich arbeite jetzt gerade nicht mehr für den, es war mein allererstes Engagement, mit dem habe ich auch eine Welttour gemacht, aber das war eine sehr viel kleinere Tour. Da sind wir waren 12 Artisten und 6 Techniker und wir sind durch Theater getourt. Über ein ganzes Jahr waren wir auch in Südamerika, waren wir auch in Australien, ich war auch im Sydney Opera House in Australien, wir waren auch in Israel, in Tel Aviv und dann noch in Frankreich und in Großbritannien, also es war schon echt eine ziemliche Welttour. Und da war es das erste Mal, dass ich von diesem Konzept von Tourbook gehört habe. Das ist echt krass. Das ist ein Dokument, was gemacht wird für die Artisten, für jedes Land, manchmal auch für jede Stadt, die gemacht wird oder so für jeden Tourabschnitt, wo dann Informationen drin sind, die man braucht, wie zum Beispiel, wie heißt das Hotel, wo man wohnt, wie kommt man da hin, gibt es irgendwelche Visen, die man irgendwie beantragen muss. Das ist noch meistens nochmal getrennt gemacht, aber vielleicht sind irgendwelche Papiere, die man mitbringen muss. Und dann geht es aber so weit, dass da auch drin steht, was gibt es für Sehenswürdigkeiten zu sehen in der Stadt, wie kommt man am besten von A nach B, ist es dann eher mit dem Bus oder ist es eher mit dem Taxi, dann wie kommt man vom Theater zum Hotel und wieder zurück, hat das Theater irgendwie einen besonderen Eingang. Diese ganzen Infos findet man in diesem Tourbook und da stehen auch Sachen wie wichtige Telefonnummern, wo ist der nächste Arzt, also solche Sachen. Und damit fühlt man sich natürlich sehr, sehr aufgehoben, weil man eigentlich nichts mehr vorbereiten muss. Ich fand es meistens fast schon ein bisschen zu sehr detailliert, also welche Straßenbahn man nehmen muss, wo man zahlen muss und so. Und es ist natürlich schon so, dass es Dinge gibt, die sind eigentlich so ein bisschen Basic Knowledge oder so Allgemeinwissen. Aber natürlich nur Allgemeinwissen, wenn man auch aus der Kultur kommt, aus der wir kommen. Also wie ich jetzt die Straßenbahn nehme von A nach B in irgendeinem Land in Europa, das kann mir Google Maps auch sagen. Aber klar, wenn du irgendwie aus China kommst und du damit irgendwie eigentlich dich gar nicht so richtig auskennst oder vielleicht auch diese Apps, die wir nutzen, es nicht gibt oder so, dann ist natürlich die Situation nochmal ein bisschen eine andere. Und so sind diese Tourbooks auch immer geschrieben. Die sind so geschrieben, dass im Prinzip sie jeder verstehen könnte, egal aus welcher Kultur er oder sie kommt, egal auch, wie gut der in Englisch ist. Also es ist doch sehr leicht gehalten. Und deswegen ist es so ein bisschen so, dass ich die meistens gar nicht so wirklich mir angeguckt habe. Aber es ist gut zu wissen, dass es sie gibt. Und was es aber dann zusätzlich noch gibt, was eigentlich noch viel wichtiger ist als dieses Tourbook, sind teilweise gibt es so Meetings, die davor gehalten werden, wenn es wichtige Informationen oder gefährliche Informationen. Weil natürlich ist es nett, wenn man ein Tourbook rausschickt mit irgendwelchen Informationen, wenn es aber am Ende niemand liest und die Stadt irgendwie gefährlich ist, du dann deine Mitarbeiter irgendwie gefährdest, das ist nicht so cool. Und da hatte ich zum Beispiel meine erste Erfahrung mit diesem, wie gesagt, diesem Cirque Loise, meine erste Zirkuserfahrung als Artistin. Ich war 22 Jahre alt, ich hatte direkt einen ziemlich coolen Vertrag unterschrieben und wir fuhren dann nach Südamerika, was ja auch schon mal sehr spannend war. Und da war unsere erste Stadt in Quito, Quito, Ecuador. Und Quito liegt auf 2000 Höhenmetern. Das heißt, da ist auch weniger Sauerstoff in der Luft. Und natürlich, wir performen mit dem Körper. Das ist natürlich, die macht die Show sehr viel anstrengender, wenn man nicht so viel Sauerstoff hat. Und für solche Situationen hätte man es natürlich auch nur ins Tourbook reinschreiben können. Das bedarf aber eigentlich eher ein Meeting. Und dann wurde uns davon erzählt, wie wir uns dafür vorbereiten können, dass es auf beiden Seiten von der Bühne Sauerstoffflaschen gibt, sodass, wenn wir das brauchen, dass wir die haben können. Und da wird sozusagen noch etwas mehr vorbereitet als in, sagen wir mal, wir fahren nach Berlin, wo man ja eigentlich jetzt keine, sagen wir mal, großen Gefahren oder große Veränderungen haben könnte. Denn ein anderes Mal, wo wir ein Meeting hatten, Da waren wir in Australien. Da sind wir nach Darwin gefahren. Das ist im Norden von Australien. Und da gibt's halt wilde Krokodile, die im Meer schwimmen. Und es gibt Strände, wo man nicht baden soll. Und da wurde uns zum Beispiel auch nochmal in dem Meeting genau erklärt, dass wir nicht in Gewässer gehen dürfen. Wir dürfen nicht in Teiche gehen oder in Seen oder auch nicht am Meer baden, wenn wir in Darwin sind, weil es da halt wirklich Krokodile gibt. Und das ist auch wieder so ein Fall, wenn man es einfach nur ins Tourbook reingeschrieben hätte. Ja, hätte halt schon sein können, dass dann vielleicht jemand doch baden geht und vielleicht dann halt von dem Krokodil angegriffen. Das ist dann schon so, hat Auswirkungen, die sind halt ein bisschen krasser. Und so kann es halt auch sein, wenn man in Ländern unterwegs sind, die vielleicht ein bisschen gefährlicher sind, dass einem da auch nochmal geraten wird, vielleicht dort und dort nicht hinzugehen, sich vielleicht teilweise auch in einer bestimmten Art und Weise zu kleiden. Wenn man gerade, wir waren zum Beispiel in Dubai, habe ich auch mal performt, und da hatten wir auch so ein Meeting und dann ging es halt um Trainingskleidung, wie bedeckt wir sein müssen. Also wir mussten komplett bedeckt sein, auch unsere Kostüme waren komplett bedeckt mit langen Armen, langen Beinen. Und das sind dann so Themen, die muss man in dem Meeting besprechen. Das heißt, im Endeffekt ist das Tourbook so ein ganz kleines bisschen überflüssig, aber es ist halt schon irgendwie cool. Und so große Companies wie das Cirque du Soleil, die halt wirklich Artisten aus der ganzen Welt haben, müssen das auch irgendwie machen, damit sich halt alle Leute sicher und wohl fühlen. Und gerade, wie ich sagte, wenn man aus einer anderen Kultur kommt und da vielleicht auch ein bisschen mehr Hilfe braucht, ist es halt schön, wenn es so ein Dokument gibt, was man sich durchlesen kann, wo alle Fragen im Prinzip geklärt sind. Aber es gibt auch immer on Tour, also wenn man wirklich so tourt mit einer Company, auch noch so Tourmanager, die einem auch Sachen erklären können und Producer, nee, nicht Producer, aber Tourmanager, die und Leute aus dem Production-Team, die einem im Prinzip helfen können. Und was natürlich sehr krass ist, ist, wenn man aus einem Setting kommt, wo man das gewohnt ist. Also Leute, die zum Beispiel sehr lange für den Cirque du Soleil performt haben und in verschiedenen Touren waren und es halt sehr, sehr gewohnt sind, dass es ganz viele Leute gibt, die ganz viel für einen machen. Wenn man dann selbstständig arbeitet, so wie ich das normalerweise mache. Ich war zum Beispiel auch letztes Jahr in China und da mussten wir alles selber machen. Wir mussten unser Visum beantragen. Wir wurden zwar abgeholt vom Flughafen und ins Hotel gebracht und so, aber wenn man dann zum Beispiel Geld tauschen möchte, wo man Geld tauschen kann, wie viel Geld man tauschen sollte, wie man zahlen kann, weil teilweise in China gibt's dann, kann man mit Kreditkarte gar nicht zahlen, sondern man muss halt mit so einer bestimmten App, mit WeChat kann man zahlen, also ist nochmal ganz anders. Das hätte ich zum Beispiel super interessant gefunden, darüber ein Meeting zu haben oder ein Tourbook, wo das alles erklärt ist. Aber da war es nicht erklärt, das mussten wir alles selber rausfinden. Was auch irgendwo aufregend ist, weil es natürlich dann auch cool ist und man ist dann in der Kultur drin und man fragt die Fragen. Aber ja, dieses Tourbook, verwöhnte Tourbook, das gibt es nur beim Cirque du Soleil und es gibt es noch bei eigentlich einigen anderen Touring-Companies, wo man halt ein Jahr lang sich verpflichtet oder zwei Jahre lang sich verpflichtet und dann die Show in verschiedenen Ländern spielt und dann wird die ganze Tour dann von der Show organisiert. Gibt es ehrlich gesagt in Deutschland gar nicht so viel. Also manchmal gibt es solche Shows in Berlin im Chamäleon-Theater, für Leute, die jetzt in Berlin sind. Aber sonst sind meistens in Theatern in Deutschland werden Theatershows selbst produziert und auch Varieté-Shows und so selbst produziert. Manchmal kauft auch das GOP eine Show, die schon existiert, ein und dann kann man sich die ganze Show angucken gehen. Aber ja, es ist eher seltener. In Kanada gibt es aber viele solche Companies. Also es gibt, wie ich schon sagte, Cirque Loise, für die ich gearbeitet habe. Dann gibt es Seven Fingers, die kennen auch vielleicht einige Leute, die sind, arbeiten auch ähnlich. Und ja, Cirque du Soleil. Und dann gibt es jetzt auch noch neuere, die nennen sich Machine de Cirque. Und dann gibt es auch noch Vague de Cirque. Also Companies, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, weil die kommen vielleicht auch mal nach Deutschland, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es jetzt gesehen habt, nicht so groß. Aber die auch sehr coole Shows machen, sehr gute Qualität und die halt touren und wo die Company sich um alles kümmert, was die Artisten brauchen könnten. Ich hoffe, dass er deine Frage beantwortet, lieber Philipp. Wir springen direkt in die nächste Frage.
So, hallo. Ich bin Emi, ich komme aus Argentinien und höre das Podcast jede Woche. Ich promoviere gerade, während ich noch arbeite, so ich bin gewohnt, schwierige Sachen zu machen. Und ich fand echt toll zu hören, wie es bei dir als Zirkusartistin über halt Training und schwierige Sachen gesprochen hast. Und ich fand, es ist jetzt nicht mehr so häufig, dass du es hochlädst, aber als du diesen Trick versucht hast und du diesem roten Kästchen gemalt hast, fand ich das so eine visuelle Art und Weise, um zu zeigen, was Neues zu machen und wie schwierig sowas kann sein kann. Aber auch halt die Freude, wenn irgendwas ein bisschen besser klappt. Und ich würde gerne hören, wie du über schwierige Sachen umgehst oder schwierige Momente, so ein bisschen nicht nur der Motivation, sondern hast du auch so Fragen im Kopf und wie gehst du damit um, deine einige Unsicherheiten deinen Kopf zu besprechen oder so? Ich hoffe, dass mein Deutsch gut genug war, sodass es klar und deutlich ist.
Hallo liebe Emi, ja, dein Deutsch ist doch wunderbar, richtig, richtig gut. Schwere Dinge, wie gehe ich mit schweren Sachen um? Und ich finde es auch richtig lustig, dass du einmal meine Backroll-Training mit den Kästchen Rot und Grün nochmal erwähnst. Dazu kriege ich lustigerweise gerade recht viele Nachrichten. Das ist ein Projekt, das steht gerade auf Eis, aber es steht nur auf Eis bis zum Anfang des nächsten Jahres. Ich möchte das weiterführen, ehrlich gesagt einfach nur aus dem Grund, dass ich den Trick lernen möchte, einfach nur, weil ich es mir vorgenommen habe. Also es ist jetzt eigentlich nur noch so ein Ego-Ding eigentlich fast, weil ich schon so ein bisschen gemerkt habe, ich weiß gar nicht richtig, wo ich den auf den Bühne kriegen soll, weil der so viel Platz braucht. Und für die Weltmeisterschaft ist er mir wahrscheinlich dann doch zu unsicher. Aber ich habe mir das vorgenommen und ich habe da meine roten und grünen Kästchen und ihr findet das alles so toll. Das werde ich auf jeden Fall weitermachen im kommenden Jahr, wenn ich wieder in Paris bin und die Möglichkeit habe, dort zu trainieren. Und ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema, weil war eine schwere Sache. Und ich glaube, viele von Dingen, die im Leben schwer sind, ich setze mir immer irgendwie Challenges. Also sei es, ich muss mein Zimmer aufräumen und ich habe da keine Lust drauf und es fühlt sich in dem Moment schwer an. Dann mache ich so Sachen wie, ich stelle mir einen Wecker, den stelle ich irgendwie auf 15 Minuten und dann sage ich mir, in diesen 15 Minuten muss ich diesen Teil von dem Zimmer aufgeräumt haben. Und dann countet der runter und dann, wenn es klingelt, dann habe ich es entweder geschafft oder nicht geschafft. Und ich habe das früher manchmal mit meinem Bruder auch gemacht, dass wir so um die Wette gemacht haben. Jeder hat einen Teil von seinem Zimmer und dann musste man es in einer bestimmten Zeit schaffen. Und das sind so Möglichkeiten, wo ich finde, ich kann mich selbst so ein bisschen austricksen. Gerade bei Dingen, die schwer sind, einfach nur, weil sie nervig sind. Also manchmal sind ja schwere Dinge und manchmal sind schwere Dinge einfach nur schwer, weil man keine Lust hat drauf und die Motivation so extrem hoch ist oder so extrem schwer ist, sich dazu zu motivieren. Und da ist mir ganz stark aufgefallen, da muss man nur in die Aktion kommen. Also man muss einfach nur anfangen. Und wie man anfängt, dafür muss man sich auch irgendwie überreden oder überlisten, dass man anfängt. Und bei mir funktioniert es halt wirklich gut, dass ich mir eine kleine Wette stelle oder eine Wette mit jemandem stelle oder dass ich sage, wenn ich das und das geschafft habe, dann darf ich das machen, dann darf ich auf Social Media scrollen, dann darf ich mir mein Eis holen, dann darf ich Freundinnen treffen. Das ist auch sehr, sehr gut, wenn ich mich zum Beispiel verabredet habe oder halt andere Deadlines habe, die von außen kommen, dann ist es nochmal viel, viel effizienter, als wenn ich das alleine mit mir mache. Deswegen, das sind so Dinge, also das sind so Tipps, wenn Sachen schwer sind, aber schwer, weil sie nervig sind. Wenn Sachen schwer sind, weil sie schwer sind, also einfach nur, man merkt, man arbeitet daran und man kommt irgendwie nicht richtig weiter und es ist schwer. Da gibt es so einen Satz, der mich so motiviert und der ist, wenn es nicht schwer wäre, dann würden es alle tun. Und damit ist man dann wieder komplett motiviert, weil man merkt, man muss schwere Dinge tun im Leben, damit man der oder die Einzige ist, der diese Dinge macht. Wenn man nur leichte Dinge macht, dann macht man die Sachen, die alle Leute machen. Dann macht man ja nichts Besonderes oder nichts, was man nur selber kann, sondern wenn Dinge schwer sind, dann ist es ein Zeichen dafür, dass sie besonders sind und dass sie nicht jeder kann und nicht jeder machen wird. Und gerade wenn der Weg dorthin ein schwerer, steiniger Weg ist, dann noch weniger Leute, die das machen werden. Und daraus ziehe ich so viel Motivation, weil ich mir immer denke, jetzt gerade ist es schwer, ich bin auf dem richtigen Weg. Jetzt ist es wieder schwer, ich bin immer noch auf dem richtigen Weg. Und wenn man dann da durchkommt und es dann geschafft hat und dann kann und dann macht, oder halt zum Beispiel gerade bei so einem Trick kann man das sehr gut erklären, und dann kann man den Trick, dann weiß man auch, dass man sich den richtig verdient hat durch harte Arbeit. Und man weiß auch, wenn den jetzt jemand anderes lernt, dass diese Person sich diesen Trick auch verdient hat durch harte Arbeit und dass man den nicht einfach so schnell lernt. Und das gibt einem irgendwie so eine Wertschätzung, dann auch für die Arbeit von anderen Leuten, aber halt auch für Tricks. Und das würde ich sagen, ist so mein Nummer 1 Tipp für schwere Sachen. Natürlich gibt es ja noch andere schwere Sachen, wie irgendwie mental Schwierigkeiten, dass es einem irgendwie gerade nicht so gut geht und dann dadurch fehlt einem Energie, um Sachen zu machen. Und dann muss man so tiefliegendere Fragen beantworten, warum man irgendwas macht und irgendwie auch so intrinsische Motivation finden manchmal. Manchmal tut man ja Dinge im Leben, hat man sich für irgendwas entschieden und dann merkt man irgendwie, es war vielleicht doch nicht das Richtige. Und dann muss man nochmal so 3 Schritte zurückgehen und gucken, okay, war das wirklich nicht das Richtige und ich muss jetzt was anderes machen oder war es doch das Richtige, aber es ist einfach gerade schwerer, als ich mir das vorgestellt habe. Das sind dann nochmal so andere Themen, wo man ein bisschen tiefer reingehen muss. Aber ich glaube, die meisten schweren Situationen sind schwere Situation 1 oder 2, dass man entweder einfach nur keine Lust hat, weil es nervt, oder dass es halt wirklich schwer ist und man merkt, da muss ich jetzt durch. Und da finde ich es halt ja einfach gut zu wissen, dass es der richtige Weg ist, wenn es der schwere Weg ist.
Hallo Lea, hier ist Flo. Ich habe mich schon länger gefragt, wie du die Corona-Zeit verbracht hast. Also konntest du auftreten, konntest du trainieren, wo hast du gelebt und so weiter. Ja, fände ich mal interessant. Liebe Grüße.
Und dann haben wir noch die Frage von Flo zu der Corona-Zeit. Das ist super interessant, dass du danach fragst, weil die Corona-Zeit hat eigentlich meine ganze Social-Media-Präsenz gestartet. Und es ist eine bisschen längere Geschichte und ich dachte, wieso erzähle ich euch die nicht jetzt auch am Ende dieses Podcasts, weil es eh eine Sache ist, die ich nochmal neu erzählen wollte, beziehungsweise, wie gesagt, es ist der Start von dem Ganzen, was es jetzt gibt. Corona hat mich damals ziemlich natürlich geschockt, so wie uns alle. Also ich meine, egal in welcher Lebenssituation man war, hat Corona einen ziemlich umgehauen. Aber bei mir ist es natürlich so, dass ich wirklich die ganze Zeit über nicht arbeiten konnte. Es gab keine Shows und ich konnte wirklich 2 Jahre lang habe ich nicht performt. Das ist natürlich erstmal so mental auch ein Thema, dann ist es natürlich finanziell auch ein Thema. Und ich bin da durch ganz verschiedene Phasen durchgegangen. Muss aber sagen, dass ich insgesamt auch einfach vom Typ her jemand bin, der recht positiv ist oder sehr positiv ist und der eigentlich aus jeder Situation immer irgendwie was Gutes macht. Ganz am Anfang war es so, dass ich mich am Anfang so ein bisschen gefreut habe, dass ich war sehr am Hustlen, ich habe sehr viele Shows gespielt und ich war so, oh, ist irgendwie cool, wenn alles mal so kurz anhält. Das war irgendwie ein schönes Gefühl. Dann natürlich, als es angefangen hat, sehr lange anzuhalten, war es irgendwie nicht mehr so ein cooles Gefühl und dann ging es ja auch irgendwie besser und schlechter und dann hatte ich natürlich auch so Phasen, wo ich Angst hatte, dass es vielleicht meinen Job gar nicht mehr geben wird. Also, dass es so ist, dass wir uns nie wieder daraus erholen werden und dass wir nie wieder irgendwie Versammlungen machen können mit vielen Menschen und dass es halt nie wieder Shows geben wird. Das waren so Momente, wo ich dachte, oh Gott, was ist, wenn es meinen Beruf nicht mehr gibt und wenn ich jetzt was anderes lernen muss? Und dann habe ich auch so ein bisschen überlegt, was würde mich sonst noch interessieren, wenn ich jetzt noch irgendwie was lernen oder studieren würde und habe halt auch gemerkt, es gibt nichts, was ich so sehr mag wie Zirkus. Und das hat natürlich dann nochmal so ein bisschen so Angst ausgelöst, weil ich dachte, oh Gott, was ist, wenn das ist hier mein Purpose und das ist das, was ich immer machen wollte und ich mache es auch und jetzt wird mir das weggenommen und ich muss irgendwie was anderes machen, aber ich weiß halt nicht was. Das war ein bisschen schwerer, das war so der erste Sommer oder die erste Zeit und daraus habe ich mich aber recht gut erholt und ich war an verschiedenen Orten. Ich war im ersten Abschnitt von Corona war ich in Kanada und im zweiten Abschnitt von Corona, dem längeren, war ich in Berlin. Und da ist eigentlich die interessanteste Sache passiert. Ich war durch Corona, nach dieser Zeit in Kanada, war ich wieder ein bisschen in Ulm, wo ich herkomme. Da habe ich auch einige Wochen verbracht und ich war wieder zurück. Das war das erste Mal auch, wo ich richtig wieder zurück war in Deutschland. Davor war ich wirklich international die ganze Zeit unterwegs. Ich war hin und wieder mal zu Besuch, aber so, dass ich längere Zeiten in Deutschland verbracht habe, war eigentlich gar nicht der Fall. Ich hatte auch mein Deutsch so ein bisschen verlernt, nicht richtig verlernt, aber ich hatte so ein bisschen den Akzent im Deutschen und ich war einfach gar nicht mehr deutsch und kam dann zurück. Und habe dann trainiert in meinem alten Gym oder in meinem alten Verein, wo ich damals Sportaerobic gemacht habe. Und ich wurde eingeladen von den Trainern dort, die haben sich total gefreut, mich zu sehen. Und die haben gemeint, hey, wir kontaktieren mal die Südwestpresse, also die lokale Zeitung in Ulm, und fragen, ob die nicht vielleicht mal einen Artikel machen wollen über dich. Weil das wäre doch eigentlich voll cool, wenn man einfach mal sagt so, hey, was macht sie ein paar Jahre später, sie war in der großen, weiten Welt. Und da haben sie die Südwestpresse eingeladen zum Training und die haben dann auch einen Bericht geschrieben über mich. Und der Bericht kam gut an, es hat auch natürlich auch gut gepasst in das Thema, was machen Artisten jetzt und so. Und dann sind ein paar andere Pressesachen darauf aufmerksam geworden und ich hatte ein paar Interviews, die ich gegeben habe, auch im Fernsehen. Und dann habe ich gemerkt, das waren wirklich mein, also wenn ich jetzt zurückdenke, ist gar nicht so lange her, das war 2021. Also jetzt nur 4 Jahre her. Und davor hatte ich hatte so ein bisschen Fernseherfahrung, aber jetzt wirklich nicht sehr viel. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, auf der Kamera, vor der Kamera zu stehen, zu reden, zu erzählen, Geschichten zu erzählen, zu meinem Leben zu erzählen. Und dass es ja auch so eine Art Performance ist, die nicht im Körper ist, sondern die halt mehr so in der Gestik und der Mimik und der Stimme ist. Und es hat mir richtig gefallen. Und ich hatte dann so ein paar Sachen, die ich gemacht habe, und dann ist mir so aufgefallen, okay, vielleicht soll ich die Zeit nutzen, vielleicht könnte ich ja irgendwas lernen Richtung Moderation. Also vielleicht könnte ich ja irgendwann mal Moderatorin werden, vielleicht könnte ich mal meine eigene Fernsehshow haben, und habe so gemerkt, so, das sind eigentlich Sachen, die mich voll interessieren. Und dann hatte ich auch einen Call mit jemandem durch Zufall, und ich habe ihm so ein bisschen erzählt, hey, ich könnte mir vorstellen, vielleicht mal irgendwie zu moderieren. Und dann meinte er so, ja, schick mir doch, ich habe eine Show, für die ich manchmal buche, schick mir doch dein Demo-Video zur Moderation. Und dann dachte ich auch so, Mann, Lea, wie dumm, alles in der Zirkusbranche läuft über Video. Ich verkaufe eigentlich meine Nummer immer über Video. Es geht immer darum, schick mal ein Video von deiner Nummer. Das heißt, natürlich ist es bei Moderationen auch so, man will ja auch mal sehen, dass man es kann. Das heißt, dann war ich so, okay, sowas habe ich noch nie gemacht, ich brauche ein Demo-Video, dann brauche ich meine eigene Show. Und dann habe ich angefangen, in Berlin, in meinem Wohnzimmer, in der Wohnung, wo ich damals war, eine Show zu streamen, die nannte sich Leas Late Night Circus Show. Gibt es jetzt nicht mehr, ist auch aufgezeichnet, aber habe ich nie so richtig online gestellt. Die habe ich damals auf Twitch gestreamt, einmal die Woche mit einem anderen Artisten oder Artistin zusammen, immer abwechselnd Mann, Frau. Und es ging 2 Stunden lang, wo wir verschiedene, also es war ein Interviewformat, ich habe Interviews geführt mit dem Artisten, dann habe ich Videos gezeigt, dann haben wir immer eine Performance zusammen einstudiert. Es gab meistens eine Solo-Performance von dem anderen Artisten und dann eine Duo-Performance von uns beiden zusammen. Es gab Spiele und es gab auch noch so, das nannte sich so, es gab so Formate, so Intimate Questions. Es gab nach einer Weile dann auch ein bisschen Alkohol, sodass die Person sich ein bisschen entspannt hat, und wir haben dann so ein bisschen Party gemacht und es ging über 2 Stunden und es war wirklich so ein Entertainment-Format, wo ich dachte, boah, das hat voll Potenzial. Und ich habe halt die ganze Woche vorbereitet, die ganze Show vorbereitet und was wir alles machen können, halt 2 Stunden Programm, ist ja auch ziemlich viel. Und dann immer, ich habe Freitagabend, habe ich es immer gestreamt, und ich habe halt wirklich irgendwie die ganze Woche daran gearbeitet, und dann waren im Stream irgendwie 25 Leute. Und dann war ich so, okay, so, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, so viel Zeit in die Show zu stecken, wenn dann eh keiner kommt. Das heißt, ich brauche mehr Leute, die zuschauen. Und dann habe ich mir gedacht, wo finde ich Leute, die zuschauen? Und damals hat es halt angefangen, dass TikTok groß geworden ist. Und dann dachte ich, ja, Leute zum Zuschauen finde ich bei TikTok. Das heißt, dann habe ich gewechselt und habe irgendwie die Hälfte der Zeit in meine Show gesteckt und die Hälfte der Zeit in Videos auf TikTok, damit Leute dann über TikTok zu Twitch kommen. Hat so ein bisschen funktioniert, jetzt nicht so richtig krass. Aber was funktioniert hat, ist, dass Leute halt mir auf TikTok gefolgt sind. Und ich habe den Content erst auf Englisch gemacht, weil die Late Night Show auch auf Englisch war. Und habe dann einfach ein bisschen zu meinem Leben erzählt, konnte zu meinem Leben als Zirkusartistin gemacht, was ein bisschen schwierig war, weil in der Zeit gab es halt keine Shows. Aber dann passierte es, dass meine erste Show nach der Pandemie, das war der Cirque du Soleil. Die haben mich angeschrieben noch während der Pandemie. Es war auch noch so eine Zeit, wo eigentlich Shows noch gar nicht so richtig wieder geöffnet waren. Es war auch so eine Zeit, wo es irgendwie die ganzen Impfthemen waren. Interessanterweise zum Beispiel haben sie auch nur Artisten angestellt, die geimpft waren. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland überhaupt legal gewesen wäre, aber in Kanada schon, dass sie halt wirklich nur mit Artisten zusammengearbeitet haben, die geimpft waren. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann irgendwie war ich halt genau die Rolle, die sie suchten. Und dann bin ich angenommen worden. Das war so Ende 2021. Und dann habe ich einfach weiter Talk-Content gemacht auf TikTok, aber damals Backstage beim Cirque du Soleil. Als erstes auf Englisch. Also wenn jetzt dir jemand zuhört, der dieses erste Content gehört hat von mir auf Englisch beim Cirque du Soleil 2001, das wäre richtig crazy. Könnte natürlich sein. Erst auf Englisch und habe dann im Prinzip gezeigt, wie alles im Cirque du Soleil aussieht. Und es war ein sehr gutes Timing, weil sie zum ersten Mal das auch geöffnet haben. Also zum ersten Mal haben sie auch Artisten filmen lassen Backstage, weil sie es davor nie gemacht haben. Wegen so, sie wollten das immer alles geheim halten. Und dann haben sie aber sich entschieden, das doch nicht gern zu halten. Und dass es ja viel mehr Sinn macht, daraus Content zu machen. Macht ja auch viel mehr Sinn. Und dann ist der Content auf TikTok wirklich abgegangen. Der ist wirklich abgegangen, so sehr, dass es wirklich sehr schnell gewachsen ist, aber dann irgendwann auch ein paar deutsche Follower mit dabei waren, die dann gemerkt haben, dass ich Deutsche bin und die dann eigentlich gesagt haben, hey, mach doch Content auf Deutsch, das wäre doch eigentlich noch viel besser. Es würde noch viel mehr Leute in Deutschland erreichen und es ist noch viel nischiger und man ist halt wirklich, man spricht mehr eine Gruppe an. Das heißt, ich habe dann so ein Jahr lang ungefähr TikTok auf Englisch gemacht und habe dann noch den zweiten Kanal auf Deutsch gestartet, den ganzen Zirkus-Lehr-Kanal. Das heißt, ich habe auch, meine Social Media habe ich immer in 2 Sprachen. Ich habe deutsche Kanäle, die heißen Circus Lea, und dann gibt es die englischen Kanäle, die heißen Lea Toranjana, wie mein Name heißt. Und ja, und dann ist im Prinzip, als die Shows dann wieder angefangen haben, hat diese Show ist dann gestorben, die Leas Late Night Circus Show, beziehungsweise sie ist nicht gestorben, aber ich hatte ja natürlich keine Zeit mehr dafür. Aber ich hatte immer noch weiterhin Bock, mal meine eigene Show zu haben. Entweder live oder sei es irgendwie gestreamt. Und ich habe auch schon verschiedene Konzepte, die ich ausprobiert habe, die ich weiß, die funktionieren oder die nicht funktionieren. Und es ist eigentlich die richtige Überleitung. Im Moment ist in Planung, also ich plane jetzt, eine eigene Show zu kreieren. Ich hoffe, für nächsten Sommer oder für nächsten Herbst ist natürlich gerade alles so in den ersten Schritten. Aber es ist halt richtig krass, wie sich damals durch dieses Pandemie hat sich entwickelt, dass ich selbst irgendwie was anderes machen wollte oder was anderes machen musste, dass ich gesagt habe, ich mache dann meine eigene Show. Wenn ich keine Show habe, mache ich halt meine Show. Dass ich dann gesagt habe, ich brauche Leute, die zugucken. Dass ich dann gesagt habe, wo finde ich die auf TikTok? Dass ich dann gesagt habe, okay, auch noch Instagram. Dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt aber auch noch TikTok und Instagram auf Deutsch. Und dass ich jetzt hier bin, wo ich einen Podcast in der Hand habe, ein Mikro und mit euch rede. Und eigentlich hat das Ganze angefangen durch diese Corona-Zeit, die eigentlich eine ziemlich doofe Zeit war. Und da sieht man mal, ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, dass man so ein bisschen so, when life gives you lemons, make lemonade. Einfach, dass manchmal passieren Dinge, die man nicht beeinflussen kann, die einfach sind. Das ist eine Pandemie. Man kann da nichts beeinflussen. Aber man kann das Beste draus machen. Und manchmal passieren Dinge daraus, die man nie sonst gemacht hätte. Also ich hätte sonst wahrscheinlich mit Social Media gar nicht so angefangen. Und ich hätte diese ganze Zirkuslehre wird es gar nicht geben, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte. Und klar, natürlich war das eine krasse Zeit, eine intensive Zeit. Für viele Leute eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Für andere Leute einfach nur eine schlechte Zeit. Für einige vielleicht auch ein bisschen eine gute Zeit. Aber für alle Leute wahrscheinlich eine sehr markierende Zeit. Und für mich halt auch ein großer Game Changer, wo einfach andere tolle Sachen daraus entstanden sind. Und ich bin im Nachhinein doch sehr dankbar, dass das Ganze passiert ist, auch wenn es am Anfang ein bisschen hart war. Aber hey, also wie cool, was jetzt alles passiert ist und wie sich alles auch immer weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ein sehr gutes Learning daraus. Alle Dinge entwickeln sich immer weiter. Nichts bleibt wirklich gleich. Und weiterentwickeln ist eigentlich immer eine gute Sache. Von dem her bin ich sehr gespannt, wie sich die Circus Lea Brand weiterentwickelt. Mit einem weiteren Format vielleicht einer Live-Show. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt hier in Mannheim mit unserer Performance, mit euch, die da sind. Ah, das muss ich euch am Anfang, das muss ich euch jetzt abschließend noch erzählen. Noch ein kleiner Insider von hier. Ich hatte ja schon vor einigen Wochen erzählt, dass ich hier war zu der Pressekonferenz und wie krass die Producer beeindruckt waren, wie viele Tickets ich verkauft habe. Ich habe jetzt anscheinend irgendwie schon über 2000 Tickets verkauft. Also es gab zwei verschiedene Producer. Ein Producer, der wollte, dass ich 1500 Tickets verkaufe und der andere Producer wollte, dass ich 2000 Tickets verkaufe. Und ich dachte so, boah, 2000, das ist so viel, das ist irgendwie so ungreifbar, das ist so unklar, das ist einfach so eine wirre Zahl. Und ich dachte, okay, 1500 können wir vielleicht schaffen. Und dann habe ich gesagt, vielleicht 2000 ganz am Ende. Aber anscheinend sind wir jetzt schon bei 2000 und die Show hat nicht mal angefangen. Und ich merke, wie krass ich anders behandelt werde, anders gesehen werde von den Leuten in der Branche hier. Also es ist wirklich ein Unterschied, weil ich ernster genommen werde, weil man sozusagen mir abnimmt, dass, was ich hier über diese ganze Zeit lang aufgebaut habe, dass das gut ist oder dass das funktioniert. Oder es ist ja immer so, Social Media, es ist irgendwie so, es ist so ungreifbar, weil man ja immer einfach nur die Zahlen sieht mal einen Kommentar, vielleicht mal eine Nachricht, aber das alles kommt ja eigentlich bei mir an. Also ich spüre schon, wie sehr ihr dabei seid und wie ihr liked und wie ihr kommentiert und wie ihr mir Nachrichten schreibt. Ich sehe das, ich spüre das. Ich bin da voll mit drin und ich versuche auch immer zu antworten und mir macht es so viel Spaß und mir macht es auch Spaß, wenn ich irgendwie eine Story poste und dann irgendwie Reaktionen kommen und ich da mit den Leuten irgendwie schreibe und wir auch so ein bisschen reden. Ich finde das alles total toll. Aber Leute von außen sehen das ja gar nicht so richtig und die sehen das ja wirklich dann nur durch so Zahlen wie so Ticketverkäufe. Und ja, es war in diesem Fall halt wieder so, dass ich halt gesagt habe, ich möchte diesen Ticketcode haben, weil ich halt Tickets verkaufen möchte und dass es funktionieren wird und dass ich das sehen möchte, wie viele Leute wirklich kommen und dass mir das so ein bisschen als Goodie gegeben wurde. Also es war jetzt nicht so Teil von meinem Vertrag, sondern du kriegst einen ganz normalen Vertrag und wenn du den unbedingt diesen Ticketcode haben willst, ja, dann kannst du einen Goodie haben. Und jetzt ist es mehr so, dass es halt, ja, es ist sehr wahrscheinlich so, dass ich am Ende 5% von allen Tickets verkauft haben werde. Also das Ziel für die ganze Show sind, glaube ich, so um die 40.000. Letztes Jahr haben sie 35.000 Tickets verkauft. Das heißt, ich schätze mal, dieses Jahr wäre 40 irgendwie so ein Ansatz. Und ich habe anscheinend schon 2.000 verkauft. Das heißt, das sind ja schon 5% von allen Tickets. Und das ist irgendwie so ganz krass viel. Also es ist so ganz crazy. Und natürlich gucken sie mich mit anderen Augen an, weil sie natürlich auch denken, okay, ich habe den echt Umsatz geliefert. Also ja, ich kriege auch einen Anteil von den Tickets. Also ich kriege eine Kommission. Und das ist natürlich auch schön. Aber sie kriegen natürlich den ganzen richtigen Ticketverkauf und dann natürlich auch die E-Mails von den Leuten, die dann gekauft haben, die man dann nächstes Jahr dann nochmal eine E-Mail schreiben kann, ob die wiederkommen wollen. Oder wenn halt Leute aus der Region kommen, die sich die Show angucken und die Show wird gut sein. Das heißt, natürlich können sie sich auch vorstellen, dass sie vielleicht nächstes Jahr wieder hinkommen, auch wenn ich nicht dabei bin. Das heißt, das ist natürlich ein riesiger Mehrwert, der Zirkus hier hat. Und da sind sie sich bewusst. Und es ist schön, weil sie sich auch bedanken. Also es ist schön, weil sie es auch sehen und weil sie mir Special Treatments geben oder halt sagen, dass sie es tun. Sie sagen immer noch, es wird irgendwie eine Überraschung geben. Ich bin gespannt, was das sein soll, was diese Überraschung sein wird. Aber ja, es ist schon so, dass sich was verändert hat und ich bin da sehr stolz drauf und ich freue mich da total drüber. Und worüber ich mich aber noch mehr freue als das alles, ist einfach wirklich zu wissen, dass 2000 Leute von euch kommen. Also dass 2000 Leute von euch mal meine Show angucken, dass ihr mit dabei seid, dass ihr winken werdet und aufstehen vielleicht. Und ich sage das jetzt nochmal, ihr dürft nach meiner Nummer aufstehen. Das ist richtig cool. Das ist nicht irgendwas, was mich irgendwie aus dem Konzept wirft. Auch, dass wenn wir auf die Bühne gehen, ihr dürft leer schreien, diese ganzen Sachen. Das sind Themen, die, ja, ich finde es total schön, wenn es passiert und wenn ihr das macht. Und ich freue mich einfach riesig, euch hier zu sehen. Von dem her, ich muss jetzt mal Schluss machen. Ich schlafe schon fast ein. Ich werde das Ganze jetzt noch editen und dann kommt es morgen früh raus. Und dann gehen die Shows hier los in Mannheim in 4 Tagen. Fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn wir uns dann in 4 Tagen sehen. Ist ja auch so ein bisschen so. Könnte sogar auch sein, dass ich rauskomme in der Pause. Das werde ich dann in den ersten Tagen so feststellen, ob das geht, ob das nicht geht. Das heißt, vielleicht sehen wir uns ja sogar in echt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag für die neue Folge Circus Hotline.